ARD.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks, der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirth.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein.
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht. Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen?
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks, herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Dies ist ein Krimi-Podcast mit Hörspiel-Spezialitäten. Schon die 7. Staffel mit ganz neuen Folgen. Wir greifen in die Archive der neuen ARD-Landesrundfunkanstalten und zaubern dort allerlei Kurioses hervor. Und das einmal pro Woche, immer am Donnerstag.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zu unserem Hörspielabend.
Ein wunderschöner Klassiker erwartet Sie.
Im Hörspielstudio senden wir heute in einer stereophonen Aufnahme
eine Produktion aus dem Jahr 2006. Ja, das ist jetzt ein Schock. Normalerweise gibt es hier ja Radio-Nostalgie in rauschigem Mono. Doch diesmal haben wir ein räumlich anmutendes Kriminalhörspiel für Sie. Was bedeutet das?
Das bedeutet klangschöne, störungsfrei und besonders bei Musik voller und reine.
Ja, verblüffend. Die Vorlage ist eine Erzählung, die schon 90 Jahre alt ist. Es ermittelt Hercule Poirot. 1916, vor 110 Jahren, erfand die britische Autorin Agatha Christie den kleinen Detektiv mit dem stets tadellosen Schnurrbart.
Hercule Poirot zu Ihren Diensten.
Der immer dazu sagt, wo er herkommt.
Franzosen sind immer höflich.
Belgier, Mademoiselle.
Oh, Belgier.
Der Poirot-Fall The Mysterious Affair at Styles ist Agatha Christies erster Roman überhaupt. Doch der findet zunächst keinen Verlag. Erst 1920 erscheint er in den USA, ein Jahr später im Vereinigten Königreich. 1929 kommt die erste deutsche Übersetzung. Seit den späten 50ern ist der Titel Das fehlende Glied in der Kette hierzulande geläufig.
Niemals werden die grauen Zellen funktionieren, wenn man sie nicht reizt.
Hercule Poirot löst seine Fälle mit System.
Erledigen wir eines nach dem anderen. Gehen wir methodisch vor.
Seine Kleidung ist stets so makellos, Zitat, als ob ein einziges Sandkorn ihm mehr Schmerzen zufügen könnte als eine Kanonenkugel. Seine Erscheinung, die einen Eierkopf abrundet, führt dazu, dass er manchmal nicht ernst genommen und für einen Friseur gehalten wird.
Ich bin kein Verrückter, sondern nur jemand, der geordnete Verhältnisse und methodisches Arbeiten liebt. Es quält mich, wenn ich mit einer Tatsache konfrontiert werde, die keine ist.
Agatha Christie ließ ihren Hercule in 33 Romanen und 51 Kurzgeschichten ermitteln. Sie erschienen zwischen 1920 und 1975. Auch zwei Theaterstücke wurden aus den Vorlagen für die Bühne adaptiert. Charles Laughton war der erste Poirot. Er spielte ihn 1928 über 250 Mal im Londoner Prince of Wales Theatre. Und Richard Bepp war ab 1955 der erste Poirot bei BBC Radio. Damals stand das Radio in der Publikumsgunst dem Kino und Theater noch in nichts nach.
Das ist interessant, nicht wahr, Hastings?
Der erste Poirot auf der großen Leinwand hieß Austin Trevor. In den frühen 30er Jahren spielte er die Rolle in 3 Kinofilmen, natürlich noch in schroffem Schwarz-Weiß. Der erste deutschsprachige Poirot-Darsteller war Heini Göbel. Ein einziges Mal 1955 für eine westdeutsche Fernsehversion des Poirot-Klassikers Mord im Orient Express, doch die ist verschollen.
Ich bin Hercule Poirot.
Freut mich sehr. Mein Name ist Dr. Shepard.
Ach, Sie kennen doch wohl als Arzt in diesem Ort jeden Menschen.
Und das hier ist der erste deutsche Hercule Poirot aus dem Radio.
Sie müssen sich da geirrt haben, Monsieur Poirot.
Bester Dr. Shepard, wenn Sie mich näher kennten, würden Sie das nicht sagen. Hercule Poirot irrt niemals.
1956 produzierte der Norddeutsche Rundfunk Christie's Der Mord an Roger Ackroyd oder Alibi als einstündiges Hörspiel mit Josef Offenbach als Hercule Poirot.
Bitte lassen Sie über meinen Beruf nichts verlauten. Ich möchte inkognito bleiben.
Und mit Charles Renier, Hans Pätsch, Lieselotte Willfür, Herbert Steinmetz und Josef Dahmen, also den ewigen NDR-Monokrimi-Stammgästen. Joseph Offenbach ist tatsächlich einer von nur zwei Poirot-Darstellern aus der Radiogeschichte dieses Landes. Der andere ist der, der eben schon die ganze Zeit zu hören war, Felix von Manteuffel.
Das ist ein sehr guter Punkt, Hastings. Ein ausgezeichneter sogar. Ich füge einen zweiten hinzu.
Dieser Felix von Manteuffel spielte den belgischen Detektiv mit ausgeprägtem Akzent und das gleich in 8 Hörspielserienfolgen aus dem Jahr 2006. Jede erzählt einen in sich geschlossenen Kriminalfall.
Poirot lächelte merkwürdig.
Ah ja.
Friedhelm Ptock führt sie als Erzähler durch den Krimi, der werkgetreu der Vorlage entspricht. How Does Your Garden Grow ist eine Christie-Kurzgeschichte von 1935. Poirots Komplizen Captain Hastings und Chief Inspector Jepp tauchen nicht auf, dafür aber erstmals seine Sekretärin Miss Lemon. Auf Deutsch kennt man die Story unter dem Titel Der verräterische Garten und so heißt auch das nun startende Hörspiel. Nachher erzähle ich Ihnen von der Fernsehversion und von Agatha Christies einzigem Fall, den sie nie aufgeklärt hat. Dem Fall ihres eigenen Verschwindens vor 100 Jahren. Aber jetzt erst das Hörspiel. Los geht's. Gute Unterhaltung.
Der verräterische Garten. Nach einer Erzählung von Agatha Christie.
Hercule Poirot schichtete die Briefe zu einem ordentlichen Stapel auf. Er ergriff den obersten, betrachtete kurz die Adresse, schlitzte den Umschlag sauber mit einem kleinen Papiermesser auf, das er zu diesem Zweck immer auf dem Frühstückstisch liegen hatte, und nahm den Inhalt heraus.
Lieber Monsieur Poirot, ein alter und sehr lieber Freund, der die Sorge und die Verzweiflung kennt, die mich seit einiger Zeit quälen, hat mir empfohlen, mich an Sie zu wenden. Die tatsächlichen Umstände kennt dieser Freund allerdings nicht. Die habe ich strikt für mich behalten. Denn es handelt sich um eine rein familiäre Angelegenheit. Mein Freund hat mir versichert, Sie seien die Verschwiegenheit selbst und ich brauchte nicht zu befürchten, in eine polizeiliche Untersuchung verwickelt zu werden, was mir, sollte mein Verdacht sich bestätigen, sehr unangenehm wäre. Aber es ist natürlich durchaus möglich, dass ich mich irre. Ich fürchte, mein Kopf ist zurzeit nicht klar genug, da ich an Schlaflosigkeit und den Folgen einer schweren Krankheit im vergangenen Winter leide, um den Dingen selbst auf den Grund zu gehen. Ich habe weder die Möglichkeit noch die Fähigkeit dazu. Andererseits muss ich nachdrücklich wiederholen, dass es sich um eine sehr delikate Familienangelegenheit handelt. Vielleicht werde ich aus verschiedenen Gründen den Wunsch haben, die ganze Sache zu vertuschen. Wenn die Tatsachen feststehen, kann ich mich selbst mit der Angelegenheit befassen und ziehe auch vor, dies zu tun. Ich hoffe, mich in diesem Punkt klar ausgedrückt zu haben. Falls Sie die Untersuchung übernehmen wollen, teilen Sie es mir bitte an obige Adresse mit. Ihre sehr ergebene Amelia Berobi.
Poirot las den Brief zweimal. Wieder zog er leicht die Brauen hoch. Dann legte er ihn zur Seite. Punkt 10 Uhr betrat er den Raum, in dem seine Privatsekretärin saß und auf seine Anweisungen für diesen Tag wartete.
Was halten Sie von diesem Brief, Miss Lemon?
Alte Dame, hat ziemliches Fracksausen. Tut sehr geheimnisvoll und verrät Ihnen überhaupt nichts.
Ja, das ist mir aufgefallen. Schreiben Sie ihr, es werde mir eine Ehre sein, Sie aufzusuchen, wann immer sie will. Es sei denn, sie ziehe es vor, zu mir zu kommen. Tippen Sie den Brief nicht, schreiben Sie ihn mit der Hand.
Ja, Monsieur Poirot.
Der Brief an Miss Amelia Barrowby wurde pünktlich geschrieben und abgeschickt. Aber es kam keine Antwort. Vielleicht, dachte Poirot, hat die alte Dame das Geheimnis selbst enträtselt. Dennoch war er ein wenig überrascht, weil sie, falls das der Fall war, keine höfliche Absage in dem Sinn geschrieben hatte, dass sie seiner Dienste nun doch nicht bedürfe. 5 Tage später sagte Miss Lemon, nachdem sie ihre Anweisungen für den Tag bekommen hatte,
»Kein Wunder, dass diese Miss Barrowby nicht antwortet. Sie ist tot.«
»Ach, tot.
Miss Lemon öffnete ihre Handtasche und nahm den Teil einer Zeitung heraus.
Ich habe es in der U-Bahn entdeckt und herausgerissen.
Völlig unerwartet verstarb am 26. März in Rosebank Charmans Green Amelia Barrowby im 73. Lebensjahr. Von Blumenspenden bitten wir abzusehen. Völlig unerwartet. Bitte schreiben Sie, Miss Lemon. Liebe Miss Barrowby, zwar habe ich von Ihnen auf mein Schreiben keine Antwort erhalten, doch da ich am Freitag ohnehin in der Nähe von Charmans Green bin, werde ich mir erlauben, Sie an diesem Tag aufzusuchen, um mit Ihnen die Angelegenheit zu besprechen, die Sie in Ihrem Brief erwähnten, Ihr Ergebener und so weiter. Tippen Sie diesen Brief bitte gleich. Wenn er sofort zur Post gebracht wird, müsste er heute Abend in Charmans Green sein.
Am nächsten Morgen kam mit der zweiten Post ein schwarz umrandeter Brief.
Sehr geehrter Herr, in Beantwortung Ihres Schreibens an meine Tante Miss Barrowby muss ich Ihnen leider mitteilen, dass sie am 26. des Monats verstorben ist. Die von Ihnen erwähnte Angelegenheit hat sich daher erledigt. Ihre Ergebene, Mary de La Fontaine, hat sich daher erledigt.
Poirot lächelte in sich hinein.
Genau das wollen wir sehen. En avant, nach Charmans Green.
Rosebank war ein Haus, das seinem Namen Ehre zu machen schien, was man nicht von allen Häusern dieser Klasse und Art behaupten kann. Hercule Poirot blieb auf dem Weg zur Haustür stehen und betrachtete entzückt die ordentlich angelegten Blumenbeete links und rechts. Rosensträucher, die später im Jahr eine herrliche Blüte versprachen. Und im Augenblick gelbe Narzissen, frühe Tulpen und blaue Hyazinthen. Das Hyazinthenbeet war zum Teil mit Schalen eingefasst.
Wie lautet er nur, der Vers, den die englischen Kinder manchmal singen? Mrs. Mary, wie wächst es denn in Ihrem Garten? Muschelschalen und Schneeglöckchen und hübsche Mädchen in einer Reihe.
Die Haustür hatte sich geöffnet. Und ein adrettes Hausmädchen mit Schürze und Häubchen musterte ein wenig misstrauisch den ausländischen Gentleman mit dem großen Schnurrbart.
Pardon, wohnt hier eine Miss Amelia Barrowby?
Das Mädchen seufzte tief, die Augen wurden noch runder.
Oh, Sir, wissen Sie es denn nicht? Sie ist tot. Ganz, ganz plötzlich ist sie gestorben am Dienstagabend.
Sie setzen mich in Erstaunen. Ich war für heute mit ihr verabredet. Aber vielleicht kann ich mit der Dame sprechen, die jetzt hier wohnt.
Das Mädchen schien ein wenig unsicher.
Vielleicht können Sie mit ihr sprechen, aber ich weiß nicht, ob sie jemand empfängt oder nicht.
Mich empfängt sie bestimmt.
Poirot reichte ihr seine Karte. Sein herrischer Ton blieb nicht ohne Wirkung. Das Mädchen mit den rosigen Wangen trat beiseite und führte ihn in ein Wohnzimmer auf der rechten Seite der Halle. Dann ging sie, die Visitenkarte in der Hand, ihre Herren holen. Hercule Poirot sah sich um. Der Raum war ein ganz gewöhnliches Wohnzimmer. Hellgraue Tapete mit einem schmalen Schmuckstreifen als Abschluss, farblich unbestimmbare Sesselbezüge, rosafarbene Kissen und Vorhänge, viel Porzellannippes und Zierstücke. Nichts an diesem Zimmer war ungewöhnlich oder ließ auf eine eigenwillige Besitzerin schließen. Plötzlich spürte Poirot, der sehr feinfühlig war, dass jemand ihn beobachtete. Er fuhr herum. Unter der Verandatür stand ein Mädchen. Ein blasses Mädchen mit sehr schwarzem Haar und misstrauischen Augen. Sie kam herein. Und als Poirot sich leicht verneigte, stieß sie schroff hervor.
Was wollen Sie hier?
Poirot antwortete nicht. Er zog nur die Brauen hoch.
Sie sind kein Anwalt, nicht?
Ihr Englisch war gut, aber keine Minute lang hätte man sie für eine Engländerin gehalten.
Warum sollte ich ein Anwalt sein, Mademoiselle?
Ich dachte... Sie seien vielleicht einer. Dachte, Sie seien vielleicht gekommen, um mir zu erklären, Sie habe nicht gewusst, was sie tat. Ich habe von solchen Fällen gehört. Eine unzulässige Beeinflussung. So nennt man es doch, was? Aber das stimmt nicht. Sie wollte, dass ich das Geld bekomme. Und ich werde es bekommen. Wenn es nötig ist, nehme ich mir selbst einen Anwalt. Da Das Geld gehört mir. So hat sie es aufgeschrieben und so soll es sein.
Die Tür wurde geöffnet. Eine große Frau trat ein.
Katrina?
Das Mädchen schrak zusammen, errötete, murmelte etwas Unverständliches und lief durch die Verandatür hinaus. Poirot wandte sich der Frau zu, die mit einem einzigen Wort die Situation so erfolgreich gemeistert hatte. Aus ihrer Stimme hatten Autorität, Verachtung und eine Spur wohlerzogener Ironie geklungen. Ihm war sofort klar, dass sie die Besitzerin des Hauses war, Mary de la Fontaine.
Monsieur Poirot?
Oui, Madame.
Ich habe Ihnen geschrieben. Bestimmt haben Sie meinen Brief nicht bekommen.
Leider nein, ich war nicht in London.
Ich verstehe. Das erklärt die Sache. Ich heiße de la Fontaine, das ist mein Mann. Miss Barraby war meine Tante.
Mr. de la Fontaine war so leise hereingekommen, dass sein Erscheinen unbemerkt geblieben war. Er war ein großer, grauhaariger Mann, der irgendwie unsicher wirkte. Er hatte die Angewohnheit, nervös sein Kind zu betasten und sah ständig zu seiner Frau hin. Offensichtlich erwartete er von ihr, dass sie bei jedem Gespräch die Führung übernahm.
Ich bedauere sehr, dass ich Sie in Ihrer Trauer störe.
Es ist nicht Ihre Schuld, das weiß ich. Meine Tante starb am Dienstagabend. Völlig unerwartet.
Ganz, ganz unerwartet. Schwerer Schlag.
Seine Augen beobachteten die Verandatür, durch die das fremdländisch wirkende Mädchen verschwunden war.
Ich entschuldige mich und ich ziehe mich hier zurück.
Er machte einen Schritt auf die Tür zu.
Einen Augenblick noch. Sie waren mit Tante Amelia verabredet, sagen Sie?
Parfaitement.
Vielleicht verraten Sie uns, worum es sich handelte. Wenn wir irgendetwas für Sie tun können...
Es war eine vertrauliche Angelegenheit. Ich bin Detektiv.
Mr. de la Fontaine warf eine kleine Porzellanfigur um, mit der er gespielt hatte. Seine Frau machte ein verblüfftes Gesicht.
Detektiv? Und Sie waren mit meiner Tante verabredet? Ja, wie ungewöhnlich. Können Sie uns nichts Näheres erzählen, Monsieur Poirot? Es erscheint mir so fantastisch.
Es ist schwierig, Madame, zu entscheiden, was ich tun soll.
Hören Sie, hat sie vielleicht Russen erwähnt?
Russen?
Ja, Sie wissen doch, Bolschewisten, Rote, solche Leute eben.
Mach dich nicht lächerlich, Henry.
Mr. de la Fontaine trat sofort den Rückzug an.
Entschuldige, ich war nur neugierig.
Wenn Sie uns Genaueres sagen könnten, Monsieur Poirot, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Ich versichere Ihnen, dass ich einen guten Grund habe, Sie darum zu bitten.
Mr. de la Fontaine machte ein erschrockenes Gesicht.
Sei vorsichtig, mein Liebes. Du weißt, es steckt vielleicht nichts dahinter.
Wieder brachte ihn seine Frau mit einem Blick zum Schweigen.
Nun, Monsieur Poirot?
Langsam und ernst schüttelte Poirot den Kopf. Er schüttelte ihn mit sichtlichem Bedauern, aber er schüttelte ihn.
Im Augenblick, Madame, darf ich leider gar nichts sagen.
Er verbeugte sich, nahm seinen Hut und ging zur Tür. Mary de la Fontaine begleitete ihn in die Halle. Auf der Schwelle der Haustür blieb er stehen und sah sie an.
Sie lieben Ihren Garten, nicht wahr, Madame?
Ich? Ja. Ja, ich verbringe viel Zeit mit Gartenarbeit.
Je vous fais mes compliments.
Er verneigte sich noch einmal und ging auf das Gartentor zu. Er verließ den Garten, wandte sich nach rechts und warf einen Blick zurück. Zwei Eindrücke blieben in seiner Erinnerung haften. Ein blasses Gesicht, das ihn von einem Fenster im ersten Stock aus beobachtete, und ein Mann, der in aufrechter und soldatischer Haltung auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf und ab ging. Hercule Poirot nickte nachdenklich.
Definitivement, die Maus sitzt im Loch. Was soll die Katze weiter tun?
Die Antwort auf diese Frage führte ihn zum nächsten Postamt, wo er zweimal telefonierte. Das Ergebnis der beiden Gespräche schien ihn zu befriedigen. Sein nächstes Ziel war der Polizeiposten von Charmans Green, wo er nach Inspektor Sims fragte.
Monsieur Poirot?
Inspektor Sims war ein großer, bulliger Mann mit einer herzlichen Art.
Sie sind sehr schnell, Monsieur Poirot. Sie kümmern sich um diesen Rosebank-Fall, noch ehe wir richtig begriffen haben, dass es überhaupt ein Fall ist. Was hat Sie darauf gebracht?
Poirot holte den Brief hervor und reichte ihn dem Inspektor, der ihn sehr aufmerksam las.
Interessant. Schwierig ist nur, dass er so vieles bedeuten kann. Was für ein Jammer, dass sie sich nicht ein bisschen deutlicher ausdrückte. Es würde uns jetzt helfen.
Vielleicht wäre gar keine Hilfe nötig gewesen.
Wie meinen Sie das?
Sie könnte noch am Leben sein.
Wollen Sie so weit gehen? Möglicherweise haben Sie sogar recht.
Berichten Sie mir bitte den Tatbestand, Inspektor. Ich weiß überhaupt nichts.
Das ist schnell getan. Der alten Dame wurde es am Dienstag nach dem Abendessen übel. Sehr übel. Zuckungen, Krämpfe, alles Mögliche. Sie ließen den Arzt holen, aber als er eintraf, war sie schon tot. Die allgemeine Meinung war, sie sei an irgendeinem unerklärlichen Anfall gestorben. Dem Arzt gefiel das Ganze nicht besonders. Er zögerte und wand sich hin und her und brachte es ihnen so schonend wie möglich bei. Doch er sagte unmissverständlich, er könne den Totenschein nicht ausstellen. Für die Familie sind die Dinge noch nicht weiter gediehen. Sie wartet das Ergebnis der Obduktion ab. Wir sind ein bisschen weiter. Der Arzt hat uns sofort einen Tipp gegeben. Er und der Polizeiarzt haben die Autopsie gemeinsam vorgenommen und das Ergebnis steht eindeutig fest. Die alte Dame ist an einer beträchtlichen Dosis Strychnin gestorben.
Aha!
Eben. Eine hässliche Sache. Jetzt geht es darum, wer hat ihr das Gift gegeben? Und wann? Der Tod muss schnell eingetreten sein. Der erste Gedanke war natürlich, sie habe es mit dem Abendessen zu sich genommen. Aber das scheint mir offen gesagt eine irrige Ansicht. Sie haben Artischockensuppe gegessen, die allen aus derselben Terrine serviert wurde. Hinterher Fischauflauf und Apfelkuchen.
Wer waren Sie?
Miss Barrowby und Mr. und Mrs. de la Fontaine. Miss Barrowby hatte eine Pflegerin und Gesellschafterin, eine Halbrussin. Aber sie aß nicht mit der Familie zusammen. Sie bekam die Reste, die aus dem Esszimmer abgeräumt wurden. Es gibt noch ein Hausmädchen, doch sie hatte an diesem Abend frei. Sie ließ die Suppe auf dem Herd, den Fischauflauf im Rohr und der Apfelkuchen war kalt. Alle drei aßen das Gleiche. Und abgesehen davon glaube ich nicht, dass man jemand auf diese Weise dazu bringen könnte, Strychnin zu schlucken. Das Zeug ist bitter wie Galle. Der Arzt behauptet, man schmecke es noch in einer Lösung von 1 zu 1000. Oder so ähnlich.
Kaffee?
Kaffee wäre geeigneter. Aber die alte Dame trank nie Kaffee.
Ich verstehe. Ja, das scheint ziemlich schwierig zu sein. Was trank sie zum Essen?
Wasser.
Es wird immer schlimmer.
Eine ziemlich harte Nuss, nicht wahr?
Hatte die alte Dame Vermögen?
Sie war sehr wohlhabend, glaube ich. Selbstverständlich kennen wir die genauen Einzelheiten noch nicht. Soviel ich weiß, geht es den de la Fontaines finanziell ziemlich schlecht. Die alte Dame hat ihnen geholfen, das Haus zu unterhalten.
Sie verdächtigen also die de la Fontaines. Wen denn? Ihn oder Sie?
Ich glaube nicht, dass ich einen von Ihnen besonders verdächtige. Aber so ist es nun mal. Sie sind die einzigen Verwandten und Ihr Tod bringt Ihnen einen ordentlichen Haufen Geld ein. Das steht für mich fest. Wir wissen alle, wie der Mensch ist.
Manchmal unmenschlich, ja, das ist wahr. Und sonst hat die alte Dame weder etwas gegessen noch getrunken?
Nun, eigentlich...
Ah, voilà. Ich ahnte, dass Sie noch einen Trumpf im Ärmel haben. Die Suppe, der Fischauflauf, der Apfelkuchen, eine Kleinigkeit. Jetzt kommen wir zum Kern der Sache.
Das weiß ich nicht. Tatsache jedoch ist, dass die alte Dame vor den Mahlzeiten regelmäßig eine Kapsel einnahm. Keine Tablette und keine Pille, sondern eine Kapsel aus Oplatenmasse mit einem Pulver drin. Ein völlig harmloses Mittel gegen Verdauungsbeschwerden.
Vortrefflich. Nichts leichter, als eine Kapsel mit Strychnin zu füllen und zwischen die anderen zu legen. Sie wird mit einem Glas Wasser geschluckt und man schmeckt überhaupt nichts.
Das stimmt. Das Problem ist, das Mädchen hat sie ihr verabreicht.
Die Russin?
Ja, Katrina Rieger. Sie war bei Miss Barrowby eine Art Haustochter, Pflegerin und Gesellschafterin und wurde ziemlich viel herumkommandiert. Holen Sie das, holen Sie dieses und holen Sie jenes, reiben Sie mir den Rücken ein, bringen Sie mir meine Medizin, laufen Sie in die Apotheke, all sowas eben. Sie wissen ja, wie das mit diesen alten Frauen ist. Sie wollen nett und freundlich sein, aber eigentlich brauchten Sie nur einen Sklaven.
Poirot lächelte.
Und das wär's. Es passt einfach nicht ordentlich zusammen. Warum sollte das Mädchen Miss Barrowby vergiften? Die alte Dame stirbt und das Mädchen verliert die Arbeit. Solche Stellungen sind nicht so leicht zu finden. Die Kleine hat keine Ausbildung oder so.
Wenn die Schachtel mit den Kapseln offen im Haus herumlag, hatte vielleicht jeder eine Gelegenheit.
Natürlich kümmern wir uns darum. Ich sage Ihnen ganz offen, dass wir Ermittlungen anstellen. Heimlich, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wann das Rezept das letzte Mal ausgestellt und das Medikament geholt wurde, wo die Kapseln gewöhnlich aufbewahrt werden. Geduld und eine Menge Vorarbeiten. Sie bringen uns schließlich ans Ziel. Und dann ist da noch Miss Barrowbys Anwalt. Ich treffe mich morgen mit ihm. Und mit dem Direktor der Bank. Es ist noch viel zu tun. Poirot erhob sich.
Ich bitte Sie um einen kleinen Gefallen, Inspektor. Halten Sie mich in der Angelegenheit auf dem Laufenden. Ich wüsste es sehr zu schätzen. Hier ist meine Telefonnummer.
Aber selbstverständlich, Monsieur Poirot. Zwei Köpfe sind besser als einer. Und schließlich hat sie Ihnen diesen Brief geschrieben. Deshalb sollten Sie wirklich mitmischen.
Sie sind sehr liebenswürdig, Inspektor.
Höflich schüttelte Poirot Sims die Hand und ging. Am nächsten Nachmittag rief Inspektor Sims Poirot an.
In der Angelegenheit, von der wir beide wissen, haben wir ein paar Trümpfe zugespielt bekommen.
Tatsächlich? Erzählen Sie, ich bitte darum.
Nun, hier ist Punkt 1. Ein ziemlich gewichtiger Punkt. Miss B. hat ihrer Nichte nur ein kleines Legat hinterlassen, alles andere erbt K. als Entgelt für die aufopfernde Pflege und Fürsorge, wie es heißt. Damit ändert sich das Bild natürlich.
Eine Erinnerung drängte sich Poirot auf. Ein mürrisches Gesicht und eine leidenschaftliche Stimme, die sagte, das Geld gehört mir. So hat sie es aufgeschrieben und so soll es sein. Die Erbschaft war für Katrina keine Überraschung. Sie hatte Bescheid gewusst.
Punkt 2. Niemand außer K. hatte die Kapseln in der Hand.
Sind Sie ganz sicher?
Das Mädchen streitet es selbst nicht ab. Was halten Sie davon?
Hochinteressant.
Uns fehlt nur noch eins. Der Beweis, wie sie sich das Strychnin verschaffte. Aber das herauszufinden, dürfte nicht schwierig sein.
Bisher hatten Sie noch keinen Erfolg?
Ich habe kaum mit den Ermittlungen angefangen. Die gerichtliche Voruntersuchung war erst heute Morgen.
Wie ging sie aus?
Sie wurde auf nächste Woche vertagt.
Und die junge Dame, K.?
Ich habe sie als Tatverdächtige festgenommen. Möchte keine Risiken eingehen. Vielleicht hat sie ein paar komische Freunde im Land, die versuchen könnten, sie hinauszuschmuggeln.
Ich glaube nicht, dass sie Freunde hat.
Tatsächlich? Warum sagen Sie das, Monsieur Poirot?
Das ist nur so eine Idee von mir. Andere Punkte, wie Sie das nennen, gibt es nicht?
Nichts, was von besonderer Bedeutung wäre. Miss B. scheint in letzter Zeit mit Aktien spekuliert und eine ziemlich hohe Summe verloren zu haben. Die Sache ist recht undurchsichtig, aber ich sehe keinen Zusammenhang mit unserem Verbrechen. Zurzeit jedenfalls nicht.
Vielleicht haben Sie recht. Meinen besten Dank. Es war sehr freundlich von Ihnen, mich anzurufen.
Nicht der Rede wert. Ich stehe zu meinem Wort. Ich habe ja gesehen, wie interessiert Sie sind. Wer weiß, vielleicht können Sie mir sogar noch helfen, bevor der Fall geklärt ist.
Mit dem größten Vergnügen. Es könnte Ihnen zum Beispiel nützen, wenn es mir gelänge, einen Freund dieser Katrina aufzustöbern.
Haben Sie nicht gesagt, sie habe keine Freunde?
Ich habe mich geirrt. Sie hat einen.
Bevor der Inspektor noch eine weitere Frage stellen konnte, hatte Poirot aufgelegt. Mit ernster Miene wanderte er in das Zimmer hinüber, in dem Miss Lemon an der Schreibmaschine saß. Als ihr Arbeitgeber hereinkam, nahm sie die Hände von den Tasten und blickte fragend auf.
Ich möchte, dass Sie sich einen Reim auf eine kleine Geschichte machen.
Resigniert ließ Miss Lemon die Hände in den Schoß sinken. Es machte ihr Spaß zu tippen, Rechnungen zu bezahlen, Akten abzulegen und Verabredungen zu treffen. Wenn man sie jedoch bat, sich in eine hypothetische Situation zu versetzen, langweilte sie das unendlich. Aber sie nahm es als den unangenehmen Teil ihrer Pflichten mit in Kauf.
Sie spielen eine Russin.
Ja.
Sie sah dabei so britisch aus wie nur möglich.
Sie sind in diesem Land allein und haben keine Freunde. Sie arbeiten als eine Art Aschenbrödel. Hausmädchen, Pflegerin und Gesellschafterin bei einer alten Dame. Sie sind sanftmütig, geduldig und murren nie.
Ja,
Sie konnte sich überhaupt nicht vorstellen, irgendeiner alten Dame gegenüber sanftmütig zu sein.
Die alte Dame schließt sie in ihr Erz und will ihnen deshalb ihr Geld hinterlassen. Sie sagt es ihnen auch. Und dann entdeckt die alte Dame etwas. Vielleicht hat es mit Geld zu tun, vielleicht stellt sie fest, dass sie nicht ehrlich zu ihr waren. Oder etwas noch Ernsteres. Eine Medizin schmeckt anders. Ein Gericht bekommt ihr nicht. Sie wird auf jeden Fall misstrauisch und schreibt an einen sehr berühmten Detektiv. Enfin, an den berühmtesten Detektiv unserer Zeit. An mich. Ich soll sie bald besuchen. Und damit ist, wie man hier sagt, der Teufel los. Wichtig ist, schnell zu handeln. Darum muss die alte Dame sterben, bevor der große Detektiv mit ihr sprechen kann. Und sie erben das Geld. Finden Sie, dass diese Geschichte logisch klingt?
Durchaus logisch. Das heißt, durchaus logisch für eine Russin. Ich würde ja nie eine Stellung als Gesellschafterin annehmen.
Es kommt Ihnen also logisch vor.
Ihnen nicht?
Fast fürchte ich, mir auch.
Poirot seufzte. Das Telefon klingelte und Miss Lemon nahm das Gespräch entgegen.
Es ist schon wieder Inspektor Sims.
Hallo. Hallo?
Wir haben ein Päckchen mit Strychnin im Schlafzimmer des Mädchens gefunden, unter der Matratze versteckt. Der Sergeant brachte eben die Nachricht. Damit dürfte alles gelaufen sein, denke ich.
Ja, damit ist, denke ich, alles gelaufen.
Seine Stimme hatte sich verändert. Sie klang jetzt plötzlich zuversichtlich. Nachdem er aufgelegt hatte, ging er in sein Zimmer, setzte sich an seinen Schreibtisch und rückte mechanisch jeden einzelnen Gegenstand zurecht, der darauf lag oder stand.
Da war doch irgendetwas. Ich habe es gefühlt. Nicht gefühlt, es muss etwas gewesen sein, das ich sah. En avant, ihre kleinen grauen Zellen, überlegt, denkt nach. War alles logisch und in Ordnung? Das Mädchen, ihre Sorge wegen des Geldes. Madame de La Fontaine, ihr Mann, seine Bemerkung über Russen, Schwachsinn, der ist nicht ganz richtig im Kopf. Das Zimmer, der Garten, der Garten.
Er richtete sich gerade auf. Ein grünes Leuchten schimmerte plötzlich in seinen Augen. Er sprang auf und lief ins Nebenzimmer.
Miss Lemon! Lassen Sie alles liegen und stehen. Sie müssen eine kleine Ermittlung für mich durchführen.
Eine Ermittlung, Monsieur Poirot?
Oui.
Ich habe leider kein großes
Sie
Talent für...
Sie haben vor ein paar Tagen gesagt, Sie wüssten alles über Geschäftsleute.
Das stimmt.
Dann ist die Sache einfach. Sie fahren nach Chairman's Green und machen sich auf die Suche nach einem Fischhändler.
Einem Fischhändler?
Genau. Nach dem Fischhändler, der Rosebank mit Fisch beliefert. Sobald Sie ihn gefunden haben, stellen Sie eine bestimmte Frage.
Er reichte ihr einen Zettel. Miss Lemon nahm ihn, las uninteressiert, was darauf stand, nickte und deckte ihre Schreibmaschine zu.
Wir fahren nach Chairman's Green. Sie gehen zum Fischhändler und ich zur Polizei. Von der Baker Street aus brauchen wir ungefähr eine halbe Stunde.
Inspektor Sims begrüßte ihn erstaunt.
Das nenne ich rasche Arbeit, Monsieur Poirot. Wir haben doch erst vor einer Stunde...
Ich habe eine Bitte. Würden Sie mir erlauben, mit diesem Mädchen zu sprechen? Katrina, wie heißt sie noch?
Katrina Rieger. Ich glaube nicht, dass es dagegen etwas einzuwenden gibt.
Das Mädchen Katrina wirkte mürrischer denn je.
Mademoiselle, Sie müssen mir glauben, dass ich nicht Ihr Feind bin. Ich möchte, dass Sie mir die Wahrheit sagen.
In ihren Augen blitzte es trotzig auf.
Ich hab die Wahrheit gesagt. Wenn die alte Dame wirklich vergiftet wurde, ich hab es nicht getan. Es ist alles ein Irrtum. Sie wollen verhindern, dass ich das Geld bekomme.
Sie sieht, dachte Poirot, wie eine armselige, in die Enge getriebene Ratte aus.
Erzählen Sie mir etwas über diese Kapsel, Mademoiselle. Hat sie außer Ihnen noch jemand in der Hand gehabt?
Ich hab Nein gesagt, oder? Der Apotheker hat sie am Nachmittag gefüllt.
Ich habe die Packung in meiner Tasche nach Hause gebracht. Und zwar kurz vor dem Abendessen. Ich öffnete die Schachtel und gab Miss Barrowby eine Kapsel zusammen mit einem Glas Wasser.
Und außer Ihnen hat die Schachtel niemand in der Hand gehabt?
Nein!
Eine in die Enge getriebene Ratte mit Mut.
Und Miss Barrowby hat zum Abendessen nur das bekommen, was man uns sagte? Suppe, Fischauflauf, Kuchen?
Ja.
Ein verzweifeltes Ja. Dunkle, bohrende Augen, die nirgends einen Hoffnungsschimmer sahen. Poirot klopfte ihr leicht auf die Schulter.
Seien Sie guten Mutes, Mademoiselle. Vielleicht wartet die Freiheit auf Sie. Ja? Und das Geld. Und ein sorgloses Leben.
Sie sah ihn misstrauisch an.
Ich habe nicht ganz mitbekommen, wie Sie das meinten, dass das Mädchen doch einen Freund habe.
Sie hat einen. Mich.
Er verließ die Wache, bevor der Inspektor sich wieder gefasst hatte. Poirot hatte sich mit Miss Lemon im Green Cat Tea Room verabredet. Sie ließ ihn nicht lange warten und kam sofort zur Sache.
Der Mann heißt Watch. Sein Laden ist in der Hauptstraße. Und Sie haben recht gehabt. Genau 1,5 Dutzend. Ich habe mir notiert, was er sagte.
Sie reichte ihm einen Zettel. Poirot stieß ein Geräusch aus, das wie das tiefe Schnurren einer zufriedenen Katze klang. Hercule Poirot begab sich nach Rosebank. Als er die untergehende Sonne im Rücken im Vorgarten stand, trat Mrs. de la Fontaine aus dem Haus.
Monsieur Poirot, Sie sind zurückgekommen.
Ja, ich bin zurückgekommen. Als ich das erste Mal hier war, Madame, musste ich an einen alten Kindervers denken. Mrs. Mary, wie wächst es denn in Ihrem Garten? Muschelschalen und Schneeglöckchen und hübsche Mädchen in einer Reihe. Nur, es sind keine Muschelschalen, nicht wahr, Madame? Es sind Austernschalen.
Er wies auf die Einfassung des Hyazinthenbeetes.
Mais oui, ich weiß alles. Das Mädchen stellte das Abendessen warm und Katrina wird beschwören, dass es außer den bekannten 3 Gängen nichts weiter gab. Nur sie und ihr Mann wissen, dass sie 1,5 Dutzend Austern kauften, ein kleiner Leckerbissen pour la bonne tante. Es ist ganz leicht, Strychnin in eine Auster zu praktizieren. Und man schluckt sie im Ganzen hinunter, comme ça. Aber die Schalen bleiben übrig und man kann sie nicht in den Mülleimer werfen. Das Hausmädchen würde es merken. Da dachten sie, wie unverfänglich es sei, sie für eine Beeteinfassung zu verwenden. Aber es war nicht genug. Die Einfassung ist nicht fertig geworden. Die Wirkung stört die Symmetrie eines sonst so bezaubernden Gartens. Die Austernschalen passen nicht her. Sie haben mir schon beim ersten Besuch missfallen.
Ich vermute, Sie haben es aus Ihrem Brief. Ich wusste, dass meine Tante Ihnen geschrieben hatte, aber ich wusste nicht, was.
Mir war auf jeden Fall klar, dass es sich nur um eine Familienangelegenheit handeln konnte. Wäre es um Katrina gegangen, hätte sie kaum den Wunsch gehabt, die Sache zu vertuschen. Soviel ich weiß, haben Sie und Ihr Mann Miss Barrowbys Wertpapiere verwaltet und kräftig in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und sie ist dahinter gekommen.
Wir haben es seit Jahren getan. Ein bisschen da und ein bisschen dort. Ich hätte nie gedacht, dass sie so klug ist, uns auf die Schliche zu kommen. Und dann erfuhr ich, dass sie sich mit einem Detektiv in Verbindung gesetzt hatte. Außerdem stellte ich fest, dass sie ihr Geld Katrina hinterlassen wollte. Dieser jämmerlichen kleinen Kreatur.
Und deshalb haben Sie das Strychnin in Katrinas Schlafzimmer versteckt, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie wollten sich und Ihren Mann vor dem retten, was ich entdecken könnte, und schieben einem unschuldigen jungen Wesen einen Mord in die Schuhe. Haben Sie denn überhaupt kein Mitleid, Madame?
Mary de la Fontaine zuckte mit den Schultern, und ihre vergissmeinnichtblauen Augen blickten in die von Poirot. Er erinnerte sich, wie perfekt sie die Szene beherrscht hatte, als er das erste Mal hier gewesen war und auch die ungeschickten Versuche ihres Mannes fielen ihm wieder ein. Eine Frau über dem Durchschnitt. Aber eine unmenschliche Frau.
Mitleid? Für diese elende, intrigante kleine Ratte?
Aus ihrer Stimme klang tiefste Verachtung.
Ich denke, Madame, dass Ihnen im Leben nur zweierlei wichtig war. Ihr Mann und Ihr Garten.
Poirot sah um sich. Sein Blick schien die Blumen um Verzeihung zu bitten für das, was er getan hatte. Und was er noch tun würde.
Der verräterische Garten. Nach einer Erzählung von Agatha Christie. Aus dem Englischen von Adi Oes. Funkeinrichtung Alexander Schnitzler. Es sprachen Hercule Poirot, Felix von Manteuffel. Erzähler Friedhelm Tock. Miss Lemon, Susanne Heidenreich. Mrs. Mary de la Fontaine, Leslie Morton. Inspektor Sims, Michael Holz. In weiteren Rollen Annabelle Leib, Abak Safairat und Udo Schenk. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Musik Henrik Albrecht. Regieassistenz Konstanze Renner. Regie Stefan Hilsbecher. Produktion SWR MDR 2006. Dramaturgie Klaus Schmitz.
Und dieser Agatha Christie-Krimi lief erstmals am 23. Juli 2006.
SWR 2 Krimi.
Ja, vielleicht erinnern Sie sich an dieses Intro. Als sich SWR Kultur vor 20 Jahren noch SWR 2 nannte, erklang es immer, um den Radiokrimi der Woche einzuläuten. Und im damaligen Kultursender MDR Figaro liefen die Poirot-Krimis natürlich ebenfalls.
Sie wissen doch, wer ich bin. Monsieur Poirot ist ein Detektiv. Warum sagen Sie ihr nicht, dass ich größter Detektiv aller Zeiten bin? Unübertroffen, der größte, der jemals gelebt hat.
Ja, auch dieser Hercule Poirot hat einen hübschen Akzent. Das hier ist der deutsche Schauspieler Klaus Höhne.
Guten Abend, Miss Lemon.
Mr. Poirot, die Post von heute Morgen liegt noch immer auf Ihrem Schreibtisch.
Oh, vielen Dank, Miss Lemon.
Und Elisabeth Endres als Miss Lemon.
Eine Nachricht von Madame Berroby.
Das ist die deutsche Synchronfassung der Fernsehversion von Der verräterische Garten.
Verehrter Mr. Poirot, ich hoffe, Sie verzeihen die Form dieses Briefes, aber ich muss mich vorsehen. Man hat mir versichert, dass Sie die Diskretion in Person sind. Und trotzdem wage ich es fast nicht, die Angelegenheit, die mich sorgt, darzulegen.
Klaus Höhne spricht den englischen Schauspieler Sir David Suchet in Agatha Christie's Poirot. So lautete der Titel einer langlaufenden Serie des englischen Fernsehsenders ITV. 1989 startete sie, zunächst mit den Fällen, die Christie damals als Kurzgeschichten verfasst hatte. Je länger die Reihe lief, desto spektakulärer wurden die Verfilmungen. In den späten 90ern zeichnete sich ab, dass Suchet und sein Team nun auch die berühmten Poirot-Romane wie Alibi, Tod auf dem Nil, Das unvollendete Bildnis und Mord im Orient-Express angehen werden, als 100-Minuten-Fernsehfilme. Und tatsächlich gelang es. Bis 2013 spielte Suchet alle Christie-Vorlagen, sämtliche Werke des Kanons, und in Episodenrollen tauchten Darstellerinnen und Darsteller wie Emily Blunt, Jessica Chastain, Michael Fassbender, Damian Lewis, Barbara Hershey oder Peter Capaldi auf. Alle in wunderbaren historischen Kostümen. Denn während die Original-Poirot-Geschichten mit der Zeit gingen, verordneten die ITV-Produzenten ihre Serie und ihre Serienfolgen stets in die 30er Jahre.
Rosebank, Charman Screen, wo ist das?
Im Süden. In der Nähe von Surrey. Blühende Wiesen, sehr schön.
Natürlich war auch der verräterische Garten irgendwann dran. Schon in der Anfangsphase, 1991, als zweite Episode der dritten Staffel. Der deutsche Titel der Folge lautete Edle Düfte.
Ist Madame Berroby zu Hause?
Oh, Sir. Sie wissen es noch nicht? Sie ist nämlich letzte Nacht. Ich bedauere, sie ist tot, Sir.
Ja, und tatsächlich stellen sich die Ereignisse genauso ein wie in der Christie-Vorlage.
Sind Sie ein Rechtsanwalt?
Warum sollte ich ein Rechtsanwalt sein?
Die Haushaltshilfen sind eingeführt, dann kommen die de la Fontaines.
Mr. Poirot, darf ich mich vorstellen? Mary de la Fontaine.
Madame?
Das ist mein Mann.
Sehr angenehm.
Monsieur.
Mrs. Barrowby war meine Tante.
Und Poirot deckt seine Karten auf.
Mord war das?
Und nun geht es etwas anders weiter. Hercule Poirot bespricht den Fall nicht mit Inspektor Sims, sondern mit seinem vertrauten Chief Inspektor Jepp.
Jetzt hören Sie mal, Poirot. Ich sehe beim besten Willen nicht, was da unklar sein sollte. Sie hatte ein Motiv und sie hatte die Gelegenheit dazu.
Der Schauspieler Philip Jackson als Jepp, auf Deutsch Joachim Höppner, eine feste Figur der Serie, um nicht in jeder Folge, in jedem neuen Abenteuer einen neuen Polizisten einführen zu müssen.
Was mir noch Sorgen macht, ist der Beweis, wie es gemacht wurde.
Na, das wissen wir doch. Oder nicht?
Am Ende löst Poirot vor dem verblüfften Inspektor natürlich den Fall.
Obwohl, es waren keine Nussschalen, die vor die Blumenbeete aufgereiht waren. Es waren Austernschalen. Die geliebte, aber verbotene Leckerbissen von ihrer Tante. Nicht wahr, Madame de la Fontaine?
Ja, und dann läuft Mary de la Fontaine noch weg, wird aber sogleich gefasst. Ein Showdown-Moment fürs Fernsehen. Klaus Höhne sprach den Hercule Poirot nur in 24 der 70 Folgen umfassenden Serie. Wechselnde Synchronstudios und Stimmen waren im Lauf der Jahrzehnte für die deutschen Fassungen ausgesucht worden. David Suchets Poirot wurde von 4 verschiedenen Sprechern übernommen. Dazu demnächst mehr an dieser Stelle. Doch nun zu einer wahren Kriminalgeschichte. Knapp 100 Jahre ist es her, dass Agatha Christie selbst ein Verdachtsfall wurde. Nicht mit einem ihrer Romane, sondern im wirklichen Leben. 1926 war die damals 36-jährige Christie noch keine Berühmtheit. Sie hatte sich aber mit ersten Kriminalgeschichten schon einen Namen machen können.
Meine Damen und Herren, ich will die Wahrheit finden.
Die Veröffentlichung ihres neuen Hercule Poirot-Romans steht an. The Murder of Roger Ackroyd. Es ist der 3. Fall des belgischen Detektivs und Christies 6. Buch überhaupt.
Ich habe sie aus einem bestimmten Grund ergebeten.
In The Murder of Roger Ackroyd, in Deutschland später unter dem Namen Alibi veröffentlicht, geht es um eine verschwundene Person namens Ralph Patton.
Vor allem möchte ich an Mademoiselle eine besondere Frage richten.
Ich schwöre Ihnen feierlichst, dass ich keine Ahnung habe, wo Ralph ist.
Und kurz vor Weihnachten 1926 verschwindet plötzlich und unerwartet Agatha Christie. Mrs. Christie Disguised titelte die Daily News am 11. Dezember, darunter 3 Fotomontagen, die die Christie mit verschiedenen möglichen Frisuren zeigten. War sie inkognito unterwegs? Immerhin glaubte das Blatt noch an ihr Überleben. Am Freitagabend war sie zu Hause weggegangen, am Samstag wurde ihr Wagen, ein grüner Morris Cowley, in der Nähe eines Gewässers entdeckt. Darin lagen der Führerschein, ein Koffer und ihr Pelzmantel. Und das nach einer Nacht, in der es 2 Grad kalt gewesen war.
Einer von Ihnen muss wissen, wo Patton sich aufhält, denn er ist ohne Gepäck verschwunden.
Christies Kinderfrau sagt aus, die Verschwundene habe deprimiert gewirkt. Das Personal spricht von einem Ehestreit. Nach kurzer Zeit überschlagen sich die Gerüchte. Hat Christies Ehemann seine Frau umgebracht? Oder hat sie sich selbst etwas angetan?
Und die Polizei kann ihn nicht finden, obgleich alle Bahnhöfe, Häfen und Flugplätze benachrichtigt sind.
1000 Polizisten mit Suchhunden, eingeteilt in 53 Gruppen und unterstützt von unglaublichen 15.000 Freiwilligen, suchen das Land ab. Bei der Great Sunday Hunt am 12. Dezember 1926 ist auch die Krimi-Autorin Dorothy Sayers, Erfinderin der Lord Peter Wimsey-Geschichten, beteiligt. Schließlich wird irgendwo eine Frauenleiche gefunden, doch es ist nicht die Christie. In der Daily Mail bezieht der Schriftsteller Edgar Wallace Stellung. Er deutet an, dass Agatha Christie ihr Verschwinden nur inszeniert hat. Doch Christie wird nicht gefunden.
Ein Mann löst sich doch nicht in Luft auf. Das sollten Ihnen Ihre kleinen grauen Zellen sagen.
War es ein Zufall, dass im selben Zeitraum das erste Kapitel Ihres Poirot-Romans The Murder of Roger Ackroyd abgedruckt wurde?
Jeder in diesem Raum verbirgt etwas vor mir.
Ehemann Archibald Christie verschwieg, dass Agatha einen Abschiedsbrief hinterlassen und er ihn sofort verbrannt hatte und dass sein Wochenende weniger für Freunde reserviert war, wie er vorgegeben hat, sondern für Nancy Neal, die schon seit einiger Zeit mit ihm nicht nur Golf spielte. Dies hatte Archibald seiner Agatha am 3. Dezember eröffnet und zugleich die Scheidung angeboten.
Es mag etwas Unwesentliches sein oder Ihnen unwesentlich erscheinen.
Später taucht ein Brief auf, den Agatha Christie auf den 4. Dezember 1926 datiert hatte. Sie berichtet darin von einem Erholungsurlaub in Harrogate.
Ich wende mich an alle.
Auch Sir Arthur Conan Doyle, der Autor von Sherlock Holmes, beschäftigt sich mit dem Verschwinden. Auf irgendeine Weise war er in den Besitz eines Handschuhs von Agatha gekommen und ging damit zu einem Hellseher. Dieser Hellseher sah sich den Handschuh an und meinte, dass er den Namen Agatha empfange. Man werde wohl am kommenden Mittwoch wieder von ihr hören. Und noch unglaublicher als dieses Manöver ist, dass der Hellseher dann auch noch recht hat. Am Mittwoch, den 15. Dezember, taucht Agatha Christie wieder auf. Sie war tatsächlich in Harrogate im Hotel The Swan Hydro abgestiegen. Sie hatte sich unter dem Namen Theresa Neal eingetragen, also dem Zunamen der Geliebten ihres Mannes. Das Hotelpersonal erkannte Christie nach den Zeitungsfotos und meldete es der Polizei.
Will niemand sprechen?
Agatha Christie hat zu diesen 11 rätselhaften Tagen nie Stellung bezogen, nichts aufgeklärt, auch nicht in ihrer Autobiografie. Bis heute ranken sich Gerüchte darüber, dass Christie sich in dieser Zeit selbst neu verliebt habe, dass ihre Schwester eingeweiht war oder eben, dass sie ihre Aufmerksamkeit um ihre Person nur als PR-Maßnahme für ihren The Murder of Roger Ackroyd-Roman nutzen wollte.
Als Poirots herausfordernder, anklagender Blick uns alle beobachtete, schlugen wir die Augen vor ihm nieder. Ja, ich tat es auch.
Agatha Christie ließ viel später die Erklärung verbreiten, sie hätte einen stressbedingten Gedächtnisverlust erlitten. Doch es gilt als sicher, dass Christie herausgefunden hatte, dass ihr Ehemann sie betrog. Deshalb wollte sie wohl einerseits untertauchen und andererseits dem Ehemann auf diese Weise seine geheimen Stelldicheins ordentlich vermiesen. Ihre Ehe war nicht mehr zu retten. Im April 1928 wurde sie geschieden. Mehr von Agatha Christie und Hercule Poirot demnächst wieder hier in Kein Mucks.
Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Radiokuriositäten. Und sollten Sie den grandiosen Felix von Manteuffel, den Schauspieler des Hercule Poirot aus unserem SWR-Hörspiel, noch einmal erleben wollen, und zwar ohne Akzent, dann hören Sie doch einfach die Radio-Tatorte mit ihm an. Seit 2018 ist Manteuffel Kommissar Haas, der Ermittler für den Hessischen Rundfunk. 8 Hörspielfolgen gibt es schon und eine neue erscheint in diesen Tagen in der ARD-Audiothek.
Den Wünschen vieler Hörer entsprechend
senden wir Kein Mucks weiter und weiter, auch die 7. Staffel, wie gewohnt immer donnerstags.
Und ich glaube, damit können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung danken. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Kein Mucks. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.